NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Osnabrück mit Caroline Kempe. Guten Tag. In letzter Zeit lief es nicht besonders für die Meyer-Werft in Papenburg. Managementfehler, eine riesige Finanzlücke, Land und Bund mussten einspringen. Das Handelsblatt hat jetzt berichtet, dass die Werft überlegt, ins Rüstungsgeschäft einzusteigen. Also Marine statt Kreuzfahrtriesen. Thomas Stahlberg, was plant die Werft denn da genau?
Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Die Werftgeschäftsführer haben einen Unternehmensberater ins Boot geholt. Gemeinsam wolle man ausloten, ob ein Einstieg ins Rüstungsgeschäft Sinn macht. Was die Papenburger dazu beitragen könnten, sagt ein Werftsprecher. Denn mit Rüstungsaufträgen lasse sich Geld verdienen. Der Staat motiviere dazu, sich einzubringen. Vorstellbar wären Unteraufträge für den Bau von Fregatten zum Beispiel oder auch der Bau kompletter Fregatten. Die nötigen Waffensysteme müsse man aber zukaufen. Aber, so der Sprecher, es könnten auch unkonventionellere Systeme sein, wie zum Beispiel schwimmende Plattformen für Drohnen oder unbemannte Hubschrauber für die Ostsee, die gerade erforscht werden. Der große Vorteil von Papenburg, die riesigen geschlossenen Hallen, also Schutz vor Spionagedrohnen. Bis Anfang kommenden Jahres will die Werft die Gedankenspiele abgeschlossen haben.
Wie realistisch ist das denn alles?
Schwierig einzuschätzen. Mit den Kreuzfahrtschiffen hat die Werft ja zuletzt wenig Geld verdient durch Managementfehler. Das soll sich jetzt bessern. Die Werft ist auch bis 2030 ausgelastet, hat nur noch Platz für einen Neuauftrag. Der Werftsprecher sagte, im Notfall könnte man aber vielleicht Kreuzfahrtaufträge später abliefern. Im Aufsichtsrat wurde das Thema Rüstung noch nicht groß besprochen und ich höre aus dem Umfeld der Werft von Insidern, so schnell geht das alles nicht. Das Umswitchen auf Fregatten dauert mindestens 10 Jahre, völlig anders. Andere Schiffe, anderer Stahl, andere Werften haben da mehr Kompetenzen. Der Betriebsrat sagt, es sei noch nicht groß drüber gesprochen worden auf der Werft, aber besser Arbeit haben als keine Arbeit haben.
Thomas Stahlberg zu den Plänen der Meyer-Werft, in die Rüstungsindustrie einzusteigen. Zum Fußball. Marco Antwerpen ist nicht mehr Trainer des Drittligisten VfL Osnabrück. Der Verein hat am frühen Nachmittag mitgeteilt, dass er die Zusammenarbeit mit dem 53-Jährigen und dessen Assistenten Frank Döppner beendet. Antwerpen hatte das Amt erst Ende vergangenen Jahres übernommen und die Mannschaft überraschend souverän in der dritten Liga gehalten. Zuletzt hatte der Trend aber abwärts gezeigt. Aus der Sportredaktion Tide Tedinger.
Der letzte Eindruck bleibt. Statt eine famose Rückrunde und den vorzeitigen Klassenerhalt mit der Qualifikation für den DFB-Pokal zu krönen, ist der VfL gegen Viertligist Blau-Weiß-Lohne am vergangenen Samstag krachend gescheitert. Der Spannungsabfall hatte sich bereits angedeutet. Beide Ligaspiele nach der Rettung hatte Osnabrück verloren und insgesamt 6 Gegentore kassiert. Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet in dieser Woche zudem von Problemen zwischen Trainerteam und Teilen der Mannschaft. Dabei hatten die Osnabrücker unter Marco Antwerpen mit 33 Punkten eigentlich eine Rückserie hingelegt, die eines Aufstiegskandidaten würdig gewesen wäre. Als der 53-Jährige im Dezember übernahm, lag der VfL mit 8 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, scheinbar abgeschlagen auf dem letzten Platz. Wer Antwerpens Nachfolger wird, steht noch nicht fest.
Mehr als 600 Menschen in Osnabrück sind derzeit wohnungslos und es werden immer mehr. 140 von ihnen leben auf der Straße. Wenn sie krank oder verletzt sind, ist der Gang zum Arzt für viele undenkbar. Deshalb soll die medizinische Versorgung nun zu den Menschen gebracht werden, mit einer Straßenambulanz. Die Bürgerstiftung will dieses, für sie finanziell doch sehr große Projekt, zu ihrem 25. Jubiläum auf den Weg bringen. Josephine Lütke berichtet.
Dr. Cornelia Völkers ist Hausärztin gewesen mit einer eigenen Praxis. Heute ist sie im Ruhestand, aber noch immer im Einsatz. Sie wird die hauptverantwortliche Ärztin der Straßenambulanz sein. Komplett ehrenamtlich wird sie die Wohnungslosen behandeln.
Ich habe selber schon Krankheiten gehabt. Ich habe selber aus der Familie psychische Ausnahmesituationen erlebt. Ich weiß, wie schnell es gehen kann, dass man im wahrsten Sinne den Bach runtergeht. Ich würde mich da nie mehr ganz sicher fühlen und ich möchte da den Menschen helfen.
Rund 10 ehrenamtliche Mediziner, Pflaster, Medikamente, Infusionen und vor allem ein Auto, einen Sprinter für rund 50.000 Euro. Das alles braucht es, um mit der Straßenambulanz zu starten.
Und das ist natürlich eine Hausnummer, die durch private Spenden schon sehr motiviert ist. Aber da sind wir aber auch ganz guter Dinge.
Sagt Ulrike Burkhardt von der Bürgerstiftung, die jetzt für das Projekt sammelt. Die Idee für die mobile medizinische Versorgung kam von den Menschen, die seit vielen Jahren mit Wohnungslosen arbeiten.
Weil wir halt wissen, dass viele Menschen unbehandelt durch die Gegend laufen. Also wir haben, ich sag mal, ein Thema offene Beine, Ne, das ist, glaube ich, so immer das, schlechte hygienische Voraussetzungen, wo wir dann am Geruch ab und zu merken, dass die Menschen schlecht versorgt sind und da natürlich dann nochmal mehr diese Scham da drauf kommt, dass sie nicht mehr zum Arzt gehen wollen, weil sie dann im Wartesaal schon schief angeguckt werden.
Sagt Heinz-Hermann Flint von der Wohnungslosenhilfe. Wenn genug Spenden und Ehrenamtliche zusammenkommen, soll die Ambulanz im kommenden Jahr für die Osnabrücker Wohnungslosen an den Start gehen.
Der Umgang mit queeren Menschen hat sich im Laufe der Geschichte gewandelt. Lange Zeit wurden sie verfolgt, verurteilt und ermordet. Lars Linhoff hat sich mit der Geschichte queerer Menschen in Osnabrück beschäftigt. Auf seinen geführten Touren öffnet er manchem Besucher die Augen für ein oft übersehenes Kapitel.
Die queere Geschichte aus dem Nationalsozialismus hat herausgefunden, dass es definitiv zwei Männer gab, die aufgrund von Paragraf 175 verurteilt wurden und auch in ein Konzentrationslager gebracht wurden. Und beide wurden dort umgebracht. Einer von den beiden war Wilhelm Franz Niemann. Und für ihn gibt es hier einen Stolperstein.
Lars Linhoff führt durch Osnabrück. Seine aufmerksamen Zuhörer sind so divers wie die Geschichte der Menschen, über die er spricht. Es ist ihm ein Anliegen, die queere Geschichte seiner Wahlheimat sichtbar zu machen. Denn
einfach zu erklären, warum es heutzutage wieder so viel Aktivismus gibt und so viel Sichtbarkeit, um darauf aufmerksam zu machen, es gibt eine Geschichte und es ist nicht ein Schrei nach Aufmerksamkeit, sondern ein Kampf um Gerechtigkeit.
Er hat viele Orte der Verfolgung, des Protestes und der Selbstermächtigung entdeckt und zu einer Tour zusammengestellt. Zum Beispiel im Friedenssaal des Rathauses. Hier hängt ein Porträt von Christina von Schweden aus dem 17. Jahrhundert.
Sie hatte eine 18-jährige Beziehung zu ihrer Hofdame. Das wurde nach ihrem Tod festgestellt, als ihre Tagebücher und Briefe gefunden und gelesen wurden.
Auf dem zweistündigen Fußweg durch die Stadt wandern die Zuhörer mit Lars Linhoff auch durch die Zeit.
Das ist halt auch eine spannende Geschichte, dass es damals erstmal so langsam aufkam, dass man sich überhaupt zeigen konnte.
Da ich selbst ein queerer Mensch bin, ist es natürlich umso spannender.
Die Stadtführung ist kostenlos. Die Zeiten veröffentlicht Lars Linhoff auf Instagram und im Internet.
Das war ein Beitrag von Christiane Herrmann. Die nächste Führung zur queeren Geschichte in Osnabrück ist morgen am Christopher Street Day ab 20 Uhr. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute ist es wolkig mit nur wenig Sonnenschein, aber es bleibt meist trocken bei 24 Grad. In der Nacht lockert es auf, stellenweise kann sich Nebel bilden bei Tiefstwerten von 13 Grad. Morgen dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es regnen oder gewittern. Es wird sommerlich warm bei 27 Grad. Das war Wir in Niedersachsen aus dem Studio Osnabrück mit Caroline Kempe.